Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 117, heute mit Felix.
Yo.
Und mit meiner Anna, hey ho. Ich wollte jetzt eigentlich nur Lobhudeleien auf den Kato machen, der was ganz Tolles gebastelt hat, was leider nur zur Hälfte funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, wo der Bug liegt. Es könnte sein, dass ihr mich gleich nicht mehr hört. Sondern nur den Felix.
Aber ist ja auch lustig. Ich bin auch ein netter Typ. So. Und der Ingo lacht eh immer nur so.
Genau.
Das will man eh nicht hören.
Ja, das will man eh nicht hören. Na doch, es gibt da ja so die drei Fans, die wollen ja nur mein Lachen hören immer.
Ja, die können dann, ja.
Die können.
Weiß nicht, die kriegen dann nur deine Spur danach dann quasi.
Genau. Ja, also es gibt einen netten neuen Dienst, mit dem kann man aus Mumble direkt auf den Icecast-Server streamen, hat der Kato gebastelt und wir sind jetzt so ein bisschen die Versuchskaninchen und da muss man noch einen Teil debuggen, warum ich jetzt mehrfach verschwunden bin schon aus dem Stream.
Du bist eh nicht so wichtig.
Vielleicht liegt es tatsächlich daran, genau. Das Ding hat einfach eine Intelligenz drin und filtert einfach irgendwann und sagt,
Dumm Scheiß raus.
Ja,
genau. Deswegen warst du sofort weg.
Filter mal den Ding raus. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Möglichkeit, dass wir uns nicht persönlich treffen müssen und trotzdem senden können.
Genau, aber es wird alles noch besser, wenn wir das quasi weiter so machen.
Weil der Matt hat nämlich gesagt, Hust, krank.
Ja, ja.
Und der Flyde hat gesagt, Konferenzcall, kann ich.
Ja, ja. Angelogen.
Ja. Und
so sind sie.
Der Marc ist schon wieder über den großen Teich und einfach alle sind weg. Deswegen haben wir gesagt, naja, okay, dann probieren wir mal halt eine kurze, knackige Sendung hier so über Internet, direct.
Und es funktioniert fast.
Und es funktioniert zur Hälfte, genau. So, also zumindest die Aufnahme sollte dann einigermaßen auf die Funktion. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das dann hinterher noch macht.
Der Ingo knackt ja gerade.
Ich knack auch.
Mein Setup ist perfekt, wollte ich nur mal dazu sagen.
Aha.
Weil ich das so schön quasi die ganze Zeit schon vorbereitet habe.
Ja. Mhm, genau, du hast es angesteckt und gehofft, dass es funktioniert.
Nee, ich benutze es auch auf Arbeit.
Ah ja, okay.
Von daher, gut. Quasi.
Also ich. Na gut, wenn ihr mich im Stream sowieso nicht hören könnt, dann kann ich mich ja auch wieder leiser machen. Dann knacke ich nämlich auch nicht so. Das ist halt das Problem, dass dann hier der das Übersteuern anfängt und dann knacke ich wahrscheinlich immer. So zumindest meine Theorie. Aber.
Also ich, ja.
Was?
Ja, nee, ich glaube ja nicht, dass das ist, sondern irgendwas anderes. Aber ist ja auch scheißegal.
Ich wüsste aber nicht, was es sonst sein sollte.
Was ist heute über Nutzer.de?
Ja, so heißt der Dienst, den der Kato geschrieben hat. Und das kann jeder selber ausprobieren. Also Nutzer.de kann man sich da. Was? Nutzer, ne? Nutzer?
Was heißt denn das eigentlich dann übrigens?
Frag mich doch nicht, frag einen Kato.
Okay, der muss jetzt kurz antworten. Wir haben nämlich voll wenig Latenz dank diesem tollen Ding sie.
Mhm.
Und? Er sagt aber nichts.
Genau. Also das könnt ihr auch selber ausprobieren. Da kann man. Kann man sich anmelden und dann kann man auch versuchen, über Mumble zu einem Icecast zu streamen. Also der Dienst hat er frei verfügbar gemacht und jeder
Typ ist.
Genau, einfach cooler Typ. Der ist ja auch, Kato ist ja auch der die ganze Infrastruktur hinter Xenim, also Streams Xenim betreibt und da schon lange viel macht und total coole Sau.
Total
so,
gut.
Kommen wir zu einer leider tragischen Figur, die heute nämlich verstorben ist. Ja, also.
Quasi ganz frisch.
Ja, ganz frisch verstorben. Wir müssen schon wieder fast auf gelb gehen hier. Terry Pratchett ist leider im Alter von 66 Jahren gestorben. Ich muss ja sagen, dass ich leider nicht so viel von ihm gelesen habe. Trotzdem kennt wahrscheinlich jeder die Scheibenwelt. Und also wir haben hier zumindest unten auch ziemlich viele Bücher zu stehen von ihm, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht die große Leseratte, deswegen, ach ja, aber es gibt ja auch Spiele, ich kenne tatsächlich die Scheibenwelt über irgendwelche Adventure-Computer-Games von...
Was gab's da so viele?
Da gab's 3 Stück, ja. Scheibenwelt.
Mann, ey. Mhm. Ich habe die gar nichts mitbekommen, muss ich ja gestehen. Ich habe kein einziges Buch von ihm gelesen, keine Spiele gespielt. Ich hab's, wie heißt es? Discworld, oder? War das das?
Ja, yeah, Discworld.
Genau. Fuck, Discworld ist dieses super alte Point-and-Click-Adventure.
Ja, genau, und davon gab's 3 Stück.
Oh, shit. Das habe ich gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt.
Ja, genau.
Oh,
genau.
Ich glaube, jetzt muss ich es runterladen.
Dann kennst du ihn auch. Ja, und davon gab es 3, glaube ich. Der Tod, der immer durchgeht, und die Scheibenwelt, die also die Welt, die eine Scheibe ist und gehalten wird von Elefanten und so. Und da spielen ziemlich viele Romane in diesem Universum, und er ist für ganz viele Leute ein großer Held gewesen. Und also trauriger Tag, nachdem wir Spock letzte Woche als Toten der Woche hatten.
Ganzen guten.
Es ist irgendwie,
ich glaube, die Grippe oder so. Rafft
die jetzt alle hin.
Irgendwas.
Naja. Gut, aber da er selber viel über den Tod, mit dem Tod lustige Sachen gemacht hat, kann man nur hoffen, dass der letzte Weg jetzt auch lustig genug war, so irgendwie. Also ich meine, er hatte ja eine Krankheit, und vielleicht, man weiß nicht so genau, er war ja auch so ein Befürworter von Sterbehilfe. Homöopathie? Sterbehilfe.
Ja, ist klar, das ist
gut. Wer weiß, was da jetzt passiert ist. Ja, so genau. Müssen wir da jetzt auch nicht drauf eingehen. War jedenfalls ein trauriger Moment heute.
Ja.
Nicht ganz so traurig. Achso, was?
Ja, Gott sei Dank jetzt die ganzen traurigen Sachen vorbei. Jetzt haben wir nur noch lustige Sachen die ganze Zeit.
Genau, ab jetzt nur noch lustig. Genau, eine halb lustige Sache, die sich ja schon angedeutet hatte. Aperture ist tot.
Also ich weiß nicht, wofür hatten wir das vorher benutzt?
Aperture ist die Profi-Fotoverwaltung bei...
Fotoverwaltung.
Ja, und Fotobearbeitung und Weiterverarbeitung. Also wenn du RAW-Fotografie gemacht hast und deine Fotos konvertiert hast und bearbeitet hast und weiterverarbeitet hast, dann hast du Aperture genommen. Also Fotoverwaltung und Bearbeitung in einem war das. Und das Consumer-Produkt war halt iPhoto. Damit konntest du zwar auch so ein paar rudimentäre Sachen machen, aber wenn du RAW-Fotografie oder sowas gemacht hast und das Apple-Produkt eingesetzt hast, dann war das Aperture. Mhm. Hat auch ein paar Euro mehr gekostet. Wow. Und das haben sie abgekündigt, beziehungsweise haben ja beide abgekündigt. Sie haben iPhoto abgekündigt und Aperture. Mhm. Das wird demnächst irgendwie Fotos dann nur noch heißen.
Fotos.
Was das dann was mehr
so
oder
wie
weniger.
Fotos. Nur Fotos.
Ja, genau. Es ist nur noch wichtig, dass du Fotos machst. Wie du die bearbeitest, das Feld überlassen sie anderen. Da kannst du dann, da kannst du dann dein Geld nicht Apple in den Rachen schmeißen, sondern Adobe.
Adobe, genau.
Oder du kannst natürlich Open-Source-Produkte nehmen, wie Darktable oder Raw Therapy.
Und was, die sind gut? Hast du ja schon mal was hergenommen?
Also ja, ich benutze Darktable öfter mal. Mhm. Für die Sachen, die ich mache, reicht es. Und es ist halt echt so, ein Foto, was in Raw ist, irgendwie einen Weißabgleich ändern und vielleicht noch ein bisschen mehr Grün rein oder mehr Rot oder mehr was weiß ich. Ja, und dann croppen, also ein bisschen zuschneiden und dann halt als JPEG oder PNG rausrechnen. Das mache ich, ja. Das reicht mir total. Dafür
dann ist aber schon vorbei.
Ja, das ist, genau. Wer es jetzt Profi-Fotografen damit machen, kann ich dir nicht sagen. Coral hat ja auch noch so ein Produkt, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, wie es heißt. Wie hieß das?
Photoshizzle.
Ja, irgendwas. Ja, gibt's nämlich auch.
Das kenne ich auch.
Gibt's nämlich auch für Linux. Es war nicht Painter Pro und Corel Draw war es auch nicht.
Painter Pro. Die gute alte Zeit.
Ja, die gute alte Zeit. Wie heißt denn das? Chat, kann das mal einer sagen?
Egal, wir machen einfach mal weiter.
Das hatten sie nämlich mal gekauft von einer anderen Firma, von Bibble hieß es vorher irgendwie, und dann hatten sie das sich mal gekauft.
Corridor.
Nee, war nicht Corridor.
Nicht Corridor.
Coral Paint Shop.
Photo Paint. Photo Impact?
P- Painter Pro war es aber auch nicht. Ach. Foto. Ach, irgendwas mit Foto.
Ist ja auch vollkommen egal. Irgendwas mit Corel und Foto. Und, jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt muss man quasi irgendwelche anderen Dinge nehmen oder so.
Nee, ganz nee, also du kannst dieses Ding von Corel nehmen, du kannst das von Adobe nehmen, das von Adobe ist Lightroom und so mit eins der besten freien Programme ist garantiert Darktable. Und ähnlich ist auch Raw Therapy. So, könnt ihr euch so alle mal angucken, wenn ihr es braucht oder wenn nicht, dann
macht man eigentlich noch diese RAW-Fotos?
Ja.
Ist das immer noch wichtig?
Ja. Also alle, die professionell Fotos machen, machen die Fotos immer in RAW, weil du dann halt wesentlich mehr Nachbearbeitung haben kannst. Ich meine, JPEG ist ja schon ein komprimiertes Format.
Ja, das stimmt. Ja.
Da hast du halt dann nicht mehr die Möglichkeiten, unendlich das Foto größer zu machen und die ganzen Farben und die ganzen Effekte, die man da halt so machen kann, nachzubearbeiten. Und ja, deswegen, das geht
schon, aber es sieht dann halt shit aus quasi.
Ja, du hast halt Informationen schon verloren und die hast du halt in RAW nicht verloren. Okay. Und deswegen, die Profi-Fotografen fotografieren alle in RAW und bearbeiten das hinterher. Du hast halt immer den Schritt, du kannst halt nicht gleich dieses Bild nehmen und auf Facetube Flick werfen, sondern du musst es halt immer einmal noch durchnudeln.
Ja.
Und das sparen sich halt einige Leute, die Consumer-Fotografen sozusagen.
Denen das vollkommen egal ist.
Genau, denen das vollkommen egal ist, aber alle, die wirklich Fotos machen, um gar saugeile, super, hyper Fotos zu tun, die fotografieren nur in RAW und bearbeiten es dann hinterher.
Und dann verkaufen.
Ja, entweder verkaufen oder sich im Internet damit rühmen oder es auch nur der Familie zeigen. Also,
ich glaube, für die Familie zeigen reicht ein JPEG.
Es kommt drauf an, was du damit, wie gut.
Je nachdem, wie groß dein Fernseher ist. Wenn der so 20 mal 20 Meter groß ist,
ja, dann oder möchtest wie du dein, vielleicht. Wie dein eigener Anspruch ist. Ja?
Ach Gott.
Ja. Also, so Fotobücher machen und so, dann sind halt vielleicht auch schon gute Bilder wichtig. Wie auch immer, Aperture ist weg, es kommt irgendwas Neues, ob das besser ist, who cares?
Genau.
Aber Apple ist ja eh, kommen wir gleich nochmal zu.
Genau, die haben jetzt noch andere tolle Sachen, wo wir dann später drauf kommen. Aber wir reden nicht über Matt, sein Lieblingsthema, das nehmen wir ihm nicht weg, weil wir würden niemals sagen, dass diese Uhr einfach überteuerter Müll ist oder so. Das können wir ja gar nicht.
Die keiner braucht, genau.
Die keiner braucht, ja. Aber jetzt hätte ich fast vergessen, dass man das zu übertäuben Müll noch dazu sagen muss. Nee, der Matt darf dann quasi darüber reden und quasi eine gute Zeit haben.
Ja.
So, was noch gestorben ist, Google Code. Es hat sich nicht so angekündigt. Ich weiß, oder ich habe es nicht mitbekommen.
Nee. Also ich meine, sie haben es schon lange nicht mehr weiterentwickelt, ne?
Ja, gut, aber ich meine es. Ja, es war auch immer eigentlich ein bisschen shit. Und wenn du Sachen auf Google Code hattest, hast du dann gedacht, so, ja, okay, wie kann ich denn das jetzt quasi klonen, das Projekt? Das muss man irgendwie immer suchen. Ich habe es nie gefunden. Und ganz viele Projekte waren nur Subversion und so.
Ja,
ja. Und denkst du so, ja, okay, das
ja, seitdem es GitHub gibt, ist das halt vorbei gewesen irgendwie.
Ja, seitdem es GitHub gibt, ist es genau vorbei gewesen. Und du hast immer gehofft, dass quasi auf dieser Startseite von den Projekten steht, wir sind umgezogen auf GitHub.
Genau.
Und du hast gedacht so, nice, ja. Jetzt kann ich auch was damit anfangen.
Ja.
Gute Sache auf jeden Fall.
Deswegen genau. Ist es auch gar nicht so schlimm.
Genau.
Also ich meine, alle Open-Source-Projekte können halt woanders hingehen. Zum Beispiel zu GitHub, zum Beispiel sich ein eigenes GitLab aufsetzen. Zum Beispiel zu, was gibt's da noch? Wie hieß das andere? Bitbucket?
Bitbucket, genau.
Genau. Und
was gab's da noch? Ein drittes noch.
Du kannst ja immer noch zu. Freshmeat gibt's ja auch nicht mehr.
Kein Freshmeat. FreeCode? Das gleiche.
Sourceforge,
genau. Kannst du direkt dein Sourceforge auf FreeCode posten.
Genau. Kannst von Google Code nach Sourceforge.
Genau.
Wobei,
wir sind migriert, unser Projekt ist nicht mehr bei dem einen Shit, sondern jetzt nur noch bei dem anderen.
Wobei die Leute, die SourceForge machen, hatten einen der größten Börsengänge in der Geschichte der Wall Street.
Der Börsen.
Ja, das war diese WA Linux Systems. Und die sind irgendwie, wollten $30 haben pro Aktie und waren dann irgendwie am ersten oder zweiten Tag bei 300 oder so.
Und dann schnell alles verkauft, denn jetzt sind wir reich, wenn man
weiß. Weiß nicht. Auf jeden Fall ging der Kurs dann nur noch weiter runter, bis sie heute nichts mehr wert sind. Aber es ist trotzdem krass, dass es so...
Ja, dieses... Wie ist das? 2000 Internet-Bubble.
Ja. Kurz davor ist Red Hat an die Börse gegangen und dann...
Die haben auch unendlich viel Cash-Money eingesammelt.
Ja.
Aber die machen wenigstens noch was, ja? Zum Beispiel maintainen sie ihren uralten Linux-Kernel für Red Hat 5 oder so.
Vier.
Noch zwei Jahre.
Vier hatten wir doch. Vier ist gerade abgekündigt worden vor ein paar Tagen.
Auf Red Hat 5 haben die jetzt auch noch, ich glaube, Jahre, oder?
Lange, klar.
Zwei, drei Jahre oder so, ist das noch maintained.
Wenn vier ist doch, hatten wir doch letzte Woche oder vorletzte Woche, egal, dass das noch bis irgendwie bis Februar 2015 lief, noch vier. Das waren irgendwie 10 Jahre oder mehr. Na, egal.
Aber gut. Das jetzt, ja. Dafür kriegen die Geld und das ist auch in Ordnung. Dann kann man das nämlich für irgendwelche Businesses einsetzen.
Ja, genau.
Oder so. Ja, genau. Die zwei Sachen sind die drei Sachen. Die zwei Sachen und der eine
ist ja
von uns gegangen.
Na, Thunderbolt ist auch noch so tot, aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja,
vielleicht.
Das kann man ja immer noch kaufen. Ist
ja, quasi ja, nee, das hat uns jemand zugetwittert. Da können wir aber gleich darüber lesen. Okay, News.
Ja. News. Ach, so schön. So schnell geht's heute. Ich habe gedacht, ich habe ein Thema für dich, dass du da bestimmt was zu sagen kannst und darüber hassen kannst.
Ich?
Ja. Die neuen WLAN-Gesetze in Deutschland. Private sollen Hotspots nur mit Bekannten teilen dürfen.
Nein, sagen wir so, es ist besser als das, was es vorher gab, aber...
Störerhaftung war es vorher?
Ja. Ja, also genau. Vorher hattest du halt, wenn du das geteilt hast und derjenige Blödsinn darüber getrieben hat, warst du immer im Arsch.
Mhm. Und jetzt?
Außer du warst ein Provider.
Ja, okay.
Ja, und jetzt ist es zumindest für dann Kaffee-Bistro-Besitzer irgendwie möglich, dass die auch ihr WLAN betreiben können.
Was heißt das, wenn ich bei mir eine Kaffeemaschine zu Hause habe, reicht es?
Wenn du ab und zu mal fremde Leute damit bewirtest?
Einlädst, die bei mir auch einen Kaffee trinken? Oder müssen die Geld bezahlen? Ab wann bin ich ein Kaffee?
Vielleicht willst du das aus steuerlichen Gründen dann schon wieder nicht mehr sagen.
Nee, also ich kann ja ein Kaffee aus WLAN-rechtlichen Gründen sein, aber nicht aus steuerrechtlichen Gründen. Sieht das so aus? Ich weiß das ja nicht.
Ja, keine Ahnung. Würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn
können
da
Kirchen WLAN, ein offenes WLAN haben?
Bestimmt.
Genauso wie mit dem, was war das, mit dem GZ-Gebühren, wenn du eine Kirche bist oder eine kirchliche Schisse, dann musst du die nicht bezahlen.
Echt?
Gab's doch auch sowas.
Ach, stimmt. Und
dann haben die Leute quasi angefangen, bei sich zu Hause irgendwelche
Kirche zu gründen, ja.
Irgendwelche Kirchen quasi zu sagen, dass sie die haben. So ein Quatsch. Genau, also das ist, also Störerhaftung war es davor, jetzt ist es, wenn du ein Café bist und was noch? Oder war es das?
Nee, also wenn du es privat machst, musst du halt deine ganzen Nutzer persönlich kennen und darfst halt nicht einfach so ein offenes WLAN betreiben.
Aber das ist nicht so, ich kenne meine Benutzer.
Ja,
und,
aber wenn...
Ich weiß, dass der eine scheiße ist und deswegen torrentet er, aber ich hab's ja gewusst. Und dann
ja,
dann, okay.
dann bist du am Arsch. Naja,
dann bist du am Arsch. Ich hab gedacht so, ja, ich hab gewusst, dass er torrentet. Da stand nur, dass ich die kennen sollte. Nicht, dass ich da jetzt auch drauf aufpassen soll, dass sie es nicht machen.
Naja, dann musst du den halt verraten.
Ah, du musst den verraten dann.
Naja, also, genau. Das
so
ist
gut,
halt.
Du kriegst dann so einen Abmahnbrief und sag, ich schick den mal an dich weiter.
Genau, entweder bezahlst du selber oder du gibst sie den halt dem, der es gemacht hat, den Scheiß.
Reicht es, wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt ihm eingeschickt, aber ich weiß nicht, ob der schon umgezogen ist? Wie funktioniert das?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Also ich meine, noch ist es ja nur ein Gesetzentwurf, es ist ja noch kein Gesetz, ja.
Okay,
also sie diskutieren halt da jetzt mal drüber Dann wird es ja noch in verschiedenen Lesungen beraten und mal gucken, ob das dann auch das ist, was hier herauskommt.
Ja.
Das kann sich ja auch nochmal teilweise ändern. Jedenfalls, so wie es bisher lief mit Störerhaftung, konnte halt keiner ein offenes WLAN betreiben. Jetzt ist es halt zumindest mal für ein paar Leute möglich. Dementsprechend ist es von der Seite halt gut. Schade ist es immer noch, dass du jetzt nicht, also dass ich nicht einfach hier zu Hause mein WLAN aufmachen kann und sagen kann, ist mir doch egal. Macht doch jeder, was er will.
Was du ja theoretisch machen könntest, wäre ein Captive Portal und dann VPN nach irgendwohin, wo es okay ist. Und ja, dann fallen die Leute da raus. Das ist gut genug, oder? Das ist doch eigentlich auch, was Freifunk macht. Also ich weiß, dass die VPN im Einsatz haben, aber ich weiß nicht, ob die das dann irgendwo auch hinhaben, wo nicht Deutschland ist. Was ja ein bisschen Sinn machen würde sogar. Aber das müsste einer der Freifunk quasi sich da engagiert, müsste was zu sagen können. Müssen wir auf den Chat warten, aber dann, wenn dann noch was kommt, auf jeden Fall.
Ja. Wenn du das für deine privaten Leute machst, solltest du vielleicht doch eher nur so einen Gastzugang nehmen und dann halt die Nasen kennen.
Okay, ja, ist klar.
Ja. Was man natürlich trotzdem machen könnte, wäre sich an so einen Service anzuschließen, der das bei vielen macht, also die Phone, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
Phonera.
Und da gibt es ja auch noch so ein paar andere, wo du dir halt nochmal so eine extra Software oder Box dazu stellst, die dir halt ein WLAN aufmachen und die Community-Mitglieder oder die Leute, die dafür zahlen, darüber dann in dein Internet, über dein Internet Sachen tun dürfen. Aber da kennt dann halt der Diensteanbieter die ganzen Leute oder ist halt ausgenommen, weil er ein Provider ist, wie auch immer. Ja. Das würde dann halt eine Möglichkeit geben.
Oder er ist einfach nicht in Deutschland, was ja auch wieder vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache wäre für dieses WLAN-Zeug.
Naja. Ja, also besser als vorher, aber immer noch nicht gut genug.
Ja, immer noch so ein bisschen verkrepelt.
Mhm.
So. Wollen wir die Security-Sachen danach machen und jetzt erst über Apple reden? Nee, wir machen es einfach jetzt.
Naja.
Okay, jetzt kommen alle Security-Dinge. Ja, also eigentlich habe ich nur zwei Sachen rausgesucht, weil wir hatten ja letzte Woche erst eine Sendung, wo die ganzen guten Sachen quasi schon gekommen sind. Aber es gab trotzdem eine richtig geile Sache eigentlich aus dem Bereich oh shit, alles ist kaputt und wir können nichts dagegen tun. Nämlich vom Google Project Zero, was quasi so Zero-Day-Initiative ist, wo Security-Researcher, die es richtig drauf haben, sind, um neue Arten zu finden, quasi wie dein Computer kaputt ist. So, diesmal geht's um einen Bug in deinem RAM, in deinem DRAM, der normalerweise in Laptops verbaut ist. Und zwar hat die Vulnerability auch schon einen Namen, nennt sich Rowhammer. Schöner Name, oder? Geiler Name. Und hier geht es dabei darum, dass wenn du kleine Bereiche in deinem RAM ganz, ganz oft nacheinander liest und schreibst, genau, dann kann es passieren, dass du Bits, die sich auch auf diesem RAM-Chip befinden in einem anderen Bereich, dass die geflippt werden. Okay? Das heißt, du hast Bits auf deinem Bits in deinem RAM und die werden geflippt, weil du in einem Bereich daneben liest und schreibst.
Okay, würde sowas auch mit ECC-RAM funktionieren? Oder
ist ECC ist ja quasi die Idee, dass sowas nicht passiert. Ja.
Okay.
Und das Problem ist halt, dass es dieses ganze RAM-Zeug alles so billig, so klein geworden ist, dass du jetzt auf einmal so Hardware-Probleme hast. Ja, du hast so komische Sachen, dass auf einmal Bits geflippt werden in deinem RAM und dann kann es auch schon mal sein, dass du Bluescreens wegen solchen Sachen.
Hm.
Also ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich ein Problem ist, aber es sieht wohl so aus, dass das schlimm genug ist, dass du damit Computer erstmal lahmlegen kannst, weil du quasi in Bereichen drumherum, die gar nicht dir gehören als Prozess, zum Beispiel du hast irgendwie einen unprivilegierten Prozess und der liest und schreibt im RAM so ein bisschen rum, dass der die Möglichkeit hat, andere Prozesse, die in den RAM-Bereichen drumherum sind, zu beeinflussen. So. Das ist ziemlich schlimm und was jetzt gezeigt wurde von dem Researcher, dass man diese Schwachstelle nutzen kann, um seine Privilegien quasi auszuweiten. Das heißt, dass du vom User zu Root werden kannst, indem du Bits in umgebenden RAM-Bereichen flippst.
Okay, aha.
Und also das ist eine abgefuckte Shit eigentlich. Also das ist echt krass. Ja?
Hallo? Ja. So, ja, ich habe gerade im Chat nochmal geantwortet, dass nur eine Spur leider irgendwie... Ja, also es ging die ersten paar Minuten ging's und gut und dann war es leider weg. Ja. Ja. Also man kann es echt gezielt machen, ja. Du kannst ja gezielt sagen, dass du Bits da irgendwie manipulierst. Das ist schon krass.
Das ist eine super krasse Scheiße eigentlich. Ja. Und er beschreibt ja auch super detailliert in voll dem langen Blogpost, wie das funktioniert und welche RAM-Dinge quasi ein Problem haben. So. Und die Resolution davon ist quasi, dass alle RAM-Riegel, die so normalerweise in deinem Laptop verbaut sind, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich ein Problem haben, nämlich genau dieses Problem. Und ja, das ist gar nicht so eine gute Sache. Weil jetzt quasi, wenn man damit wirklich Privilege Escalation hinbekommt, dass dann quasi alle Computer geowned sind. Das ist super anstrengend, bestimmtes wirklich zu exploiten, dass es funktioniert. Und zwar, dass es gut funktioniert. Aber es geht wohl und das ist eine krasse Sache.
Das ist schon echt komisch. Bisschen krass auch.
Ja. Oh, also das Geile ist halt einfach so, du hast Probleme in Hardware.
Ja.
Und du kannst sie in Software exploiten.
Hm.
Und das ist so eigentlich immer das Höchste, was man überhaupt quasi erreichen kann, weil dann hast du es einfach geschafft. Weil Hardware
lässt sich nicht fixen. Ist noch schlimmer als Side-Channel-Angriffe. Du hast ja auch meistens Hardware, die du halt irgendwie ausnutzt.
Ja, genau. Aber das ist quasi das nächste Level, weil du musst nirgendwo hingehen. Sondern du hast das Problem in Software exploited, dieses Hardware-Problem. Und das lässt sich mal nicht patchen. Das heißt, das ist einfach verloren, oder? So. Ja, und das ist auf jeden Fall eine echt, echt geile Sache und der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert.
Okay.
Plus eins und Like. Also, abgesehen davon, dass der jetzt alles kaputt ist.
Ja.
So.
Kommen wir zu unseren Security-Dinge. Achso, ja. Mehr Security-Dinge. Ja.
Mehr Security-Dinge.
Mikro.
DE-Mail.
Ach.
DE-Mail.
Ja. Oh Gott.
Nicht?
Ja, doch, total
gut. Bist du gegen die E-Mail oder was?
Nein, ich bin...
Oh, Glück gehabt.
Also, das haben sie... Das, oh, nee. Also, worum es geht, die E-Mail integriert jetzt echt PGP. Gratulation, oh yeah. Leute, da müssen wir jetzt mal...
Die E-Mail und PGP, einfach die Hölle friert zu, direkt.
So, erstens, das hätten sie gleich am Anfang machen können. Und zweitens...
Zu einfach.
Ja, und zweitens, also die machen das ja auch nur, weil die E-Mail einfach Bach runtergeht, weil es irgendwie keinen juckt.
Kann noch nicht, niemanden interessiert sein.
Noch nicht mal die Telekom-Aktion irgendwie, dass sie irgendwie, sie haben ja ständig Mails rumgeschrieben, oh, du kriegst irgendwie 20 Euro bei Amazon, wenn du dich jetzt bei der E-Mail hier bei uns registrierst. Ja. Ich war ja auch kurz davor und habe gedacht, 20 Euro, die E-Mail.
Die E-Mail, 20 Euro, die E-Mail auf der anderen Seite. Mm,
ja, genau.
Keine 20 Euro für mich.
Ja. Genau, ich habe mich dagegen die 20 Euro entschieden. Vielleicht haben das auch ganz viele andere Leute so gemacht. Und deswegen ist die E-Mail irgendwie so ein bisschen floppig.
Ja, also das war so unattraktiv, dass noch nicht mal wir darüber geredet haben. Für ein
Doch,
halbes Jahr, oder?
Wir haben ständig. Ah nee, wir reden ja immer nur über den E-Postbrief, weil der ist ja genau. Viel besser als die E-Mail. Das ist ja sozusagen das Konkurrenzprodukt. Da warten wir jetzt, bis der E-Postbrief demnächst auch PGP kann.
Maxi E-Postbrief kannst du dann 2 Megabyte reinmachen. Halt.
So ja, schön. Jedenfalls, die E-Mail ist irgendwie ein bisschen so am Sterben. Ja. Und jetzt haben sie sich dazu durchgerungen und Gott sei Dank jetzt noch ein PGP eingebaut. Das macht das Ganze natürlich total viel benutzbarer.
Ja. Geil, oder?
Es, also aus der Sicht müssen wir sagen, das ist total gut, dass sie es machen. Ja, endlich jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sie machen es mit Open Source und das ist total toll. Mhm. Sie entwickeln auch irgendwie ein extra Plugin und geben es Open Source frei und das ist ja total super. Jetzt ist halt bloß das Problem, erstens, das E-Mail-Gesetz gibt es ja dazu, ja. Das sagt halt irgendwie, okay, dass jemand ankommt, dass die Mail ankommt, die muss dann definitiv als gelesen gelten, weil es ist so, als hätte jemand dir den Brief da in dein. Und was jetzt, wenn du deinen scheiß PGP-Schlüssel verlierst und die Mail gar nicht lesen kannst? Da sagt der Jurist jetzt wieder, nee, Leute, das könnt ihr nicht machen, weil es geht nicht.
Kannst du nicht machen, weil geht nicht.
So, weil kann man halt nicht mehr sagen, hat er dann die Mail wirklich gelesen, weil. Er könnte sie ja gar nicht mehr lesen, weil er seinen PGP-Key dummerweise verloren hat. Also das
oh, hier auch das was einmal. Ganz Wichtiges. Die Prüfung auf Viren ist dann nicht mehr möglich.
Ja, siehst du?
Verschlüsselt ist verschlüsselt.
Genau. Oh, oh. Und können sich also Viren über die E-Mail schicken.
Und ja, aber verschlüsselte Viren. Geile verschlüsselte Viren.
Und deswegen.
Geil.
Also auch das ist von vornherein schon mal eine Totgeburt, weil die Juristen sind dagegen. Die Techniker sind dagegen. Es ist eigentlich jeder dagegen.
Und GPG ist ja eh quasi, keiner will es mehr haben. Das ist ja schon dreimal für tot erklärt worden.
Und genau, und GPG geht auch gerade sterben, weil wir suchen ja eh das neue System, das es einmal richtig eingebaut hat.
Ja.
Ich war ja heute wieder übrigens, oder die Woche mal wieder auf Keybase.io.
Und war geil.
Was ist halt geil. Ich hab ganz viele Leute neu gefolgt und bin wieder weggegangen.
Oh geil, und jetzt hast du was davon?
Nix.
Ah.
Ich wollte es nur mal so
wie
in Diskussion.
Facebook, nur, dass niemand da ist.
In die Diskussion einstreuen.
Alle haben Account und dann kann man quasi sagen, dass man Account hat.
Mhm.
Geil.
Genau, ich war einer der Ersten, die hatten damals einen Keybase-Account. Kannst du dann
noch damals.
Urenkel erzählen.
Ja, ich hab noch einen Invite, wenn du einen willst.
Saugeile Geschichte.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, wenn Keybase direkt in meinen Mail-Client eingebaut wäre, vielleicht könnte man darüber was machen, aber ist halt nicht und ist mir auch jetzt gerade erstmal egal. Ich setze ja eh auf Darkmail, was dann hoffentlich bald kommt und alles wegwischt. Haha. Wird nicht passieren, aber hey.
Oh.
Ja, dass alle ihr E-Mail-System umstellen.
Was, das passiert nicht?
Glaube ich nicht.
Oh man, das ist ja jetzt blöd.
Aber wenn es ein paar machen, würde das ja vielleicht schon mal reichen. Jedenfalls, ja, haben wir letzte Woche schon diskutiert. PGP ist jetzt auch nicht Wahrheit letzter Schluss. Wäre mal Zeit an was Neuem. Die E-Mail hätte das ja machen können. Ja, ja. Hat es aber total vergeigt und jetzt.
Aber
noch,
dafür kommt der E-Postbrief. Die machen das richtig nämlich. Dann.
Genau, da warten wir auf die Post, die ja früher mal auch die Telekom war. Das war ja früher mal eins.
Ja.
Und deswegen wird das im E-Postbrief alles viel besser. Ja. Mehr können wir dazu nicht sagen, oder? Oder
nee,
wie findest du die E-Mail? Findest du die geil?
Also ich habe es ja noch nicht mal gesehen, muss ich ganz ehrlich. Muss ich ja gestehen. Also
du hast noch
nie
eine E-Mail geschickt?
Nee, ich habe noch nicht mal eine bekommen.
Ja, das geht ja. Also da muss.
Das geht ja.
Egal, okay. Muss ja im System sein irgendwie.
Ja, aber bin ich leider nicht. Also,
du hast
was
nicht
ich mich
20
ja frage,
Euro genommen.
Also was ich mich ja frage, ob die das jetzt richtig gemacht haben quasi. Ob die jetzt, vielleicht ist ja das Plugin voll awesome und eigentlich wollen alle nur die E-Mail haben. Oder nicht? Weißt du, ich weiß es halt nicht, also.
Nee, keiner will die E-Mail.
Keiner will die E-Mail?
Das ist
weil vielleicht kann ja GPG von der E-Mail lernen und quasi die Integration dann für neue Benutzer einfacher gestalten oder so. Wer weiß. Also ich bin ja relativ offen. Also abgesehen davon, dass ich mich die ganze Zeit darüber lustig mache. Aber sonst bin ich in der. Vielleicht klappt's ja. Und dann lachen wir quasi über uns selber, wie wir darüber gelacht haben, dass es voll scheiße ist. Und in Wirklichkeit, das ist dann die Zukunft.
Das ist okay.
Und Darkmail oder so ein Quatsch ist dann nicht mehr.
ist dann das Lustige.
Weil alle nur die E-Mail haben.
Hm. Ja. Gut.
Also ganz, die ganze Welt hat dann die E-Mail, was dann schon wieder einfach der beste Joke ist. Ha, Jokes on you. Ja, alle die E-Mail.
Genau. Lass uns mal einfach in 20 Jahren nochmal drüber reden.
Ja.
Ja? Sollen wir das mal irgendwie festhalten?
Ja.
So.
Hast du das festgeschrieben in dein 20 Jahre Buch? Sachen, die ich in 20 Jahre, in 20 genau. Jahren tan.
Ja, ja. Ich kann ja mir jetzt einen E-Post-Brief schicken. Der dann
kannst du den verzögert schicken?
Das ist doch so wie bei Zurück in die Zukunft, wo der dann plötzlich einen Brief kriegt aus der Vergangenheit. So ein bisschen so, oder? Wir haben den Brief hier seit 50 oder seit 100 Jahren aufbewahrt und den ihr jetzt treffen und du bist tatsächlich da. So ähnlich machen wir das.
Schreib jetzt einen Brief. Spacko.
Ja. Und irgendein Spacko kommt dann vorbei und bringt dir den E-Postbrief persönlich vorbei. Und du liest ihn dann und dann denkst du, ja, jetzt muss ich den Ingo anrufen und nochmal diskutieren, wie das mit der E-Mail war. E-Mail, was war das überhaupt nochmal?
Liebes Zukunfts-Ich, ich möchte dir diesen E-Postbrief schicken. Und ich möchte dir sagen, dass du ganz schön scheiße bist. Also ich.
Du warst so naiv.
Ja, ich war so naiv. Ich bin so naiv.
Ich glaubte an eine bessere Zukunft mit der E-Mail.
Genau, ich habe vollste. Wir sprechen einfach der E-Mail das vollste Vertrauen auf. Oder wir lassen das Frau Angela Merkel machen, weil dann ist es abgesichert.
Hat sie vielleicht ja schon gemacht.
War es das vollste Vertrauen der E-Mail-Arbeitsgruppe?
Bestimmt, auf jeden Fall.
Schön.
Sicherstes Zeichen, dass es nichts mehr wird.
Sicherstes Zeichen.
Also, gut. Lassen wir es.
Also ich muss schon sagen, es gibt ja so oft Dienste, wo du dann sagen kannst, okay, schick diese E-Mail in ein paar Tagen oder so erst an dem und dem ab.
Ja.
Und wenn man sich jetzt so eine E-Mail schickt, für in 20 Jahren, das ist eigentlich schon eine geile Sache. Muss man halt schauen, dass das E-Mails-Passwort noch funktioniert.
Ja, und dass du dann immer noch denselben Rechner hast und alles.
Nee, das Rechner ist ja egal. Achso, außer du verschlüsselst natürlich mit GPG, dann musst du aufpassen. So, ja, ich hab diese E-Mail bekommen, kannst du nicht ausmachen. Ich hab doch mein Key dreimal schon verloren.
Aber dann finde ich es geiler, das tatsächlich die Post machen zu lassen. Dass sie den Brief irgendwo, den E-Postbrief einfach behalten muss.
Also wenn
es
mal 20 Euro für einen E-Postbrief als Gutschein gibt, dann würde ich den näher nehmen. Ich würd mir einen E-Postbrief schicken und dann sagen, schickt mir den bitte
in
2035, genau. Ja. Nee, die sollen mir den zum Unix Time Zero Day schicken, quasi, wenn 32-Bit umflippen.
Und wann ist
und
das?
Zwar eine Sekunde danach, weil jetzt haben sie ja garantiert noch 32-Bit-Systeme. Und dann geht's nicht. Und dann krieg ich den Brief aber auch nicht. Aber es lohnt sich.
Du kriegst den Brief? Du hast den Brief schon längst bekommen. In der Vergangenheit.
Ja, du erinnerst stimmt, die schicken mir den quasi 1970. Ja. Schicken sie mir den dann.
Ja.
Und dann habe ich den. Oh, fuck me.
Und dann liegt er bei deinen Eltern rum. Weil du bist ja noch gar nicht da.
Also, wir können ganz kurz.
Ruf doch mal bei deiner Mama an. Und frag doch mal, ob da 1970 so ein Brief für dich kam.
So ein E-Post-Brief. 2038 ist übrigens das Problem.
Also, super.
Haben wir das zum Glück auch nochmal rausgesucht.
Gut.
Ja, also, so viele Möglichkeiten. Alles mit dem E-Post-Brief. So.
Genau. Dann kommen wir zu Apple, oder?
Ah, oh, jetzt schön.
Mhm. Da war so ein Event die Woche.
Oh, was war da denn? Erzähl doch mal, Ingo. Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Wie, hast du keinen Heise gelesen?
Nein, ich lese bloß E-Post-Briefe-Newsletter. Ich
lese nur Gulli.
Ausgedruckt.
Gulli, bei Gulli und Torrent Freak war das nicht vorhanden.
Komisch.
Ja. die treffen sich da immer ab und zu in, was ist das, San Francisco oder so und quatschen, was sie so Neues haben Und das Interessanteste, fand ich zumindest, ist, dass sie ein MacBook vorgestellt haben. Also mal kein Air und kein Pro, sondern ein MacBook.
Ja.
Und es ist ein 12-Zoll MacBook und sie haben tatsächlich alle Steckis weggelassen. Und haben haben jetzt nur noch einen dran, und zwar einen USB-C-Steck.
Also sie haben wirklich alle Steckis weggelassen.
Ja, also doch eine Kopfhörer gibt's noch. Kopfhörer und USB-C. Und der USB-C ist jetzt zum Laden, zum alles machen, bloß, dass du halt nichts dran stecken kannst, weil du hast ja nur den einen. Also wenn du dein Notebook laden willst, kannst du nicht mehr irgendwie noch per Ethernet ins Internet oder ein USB-Stick reinstecken oder so.
Wo ich gedacht habe, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, ist, du willst ein Backup über Nacht machen oder so. Das ist dann halt blöd auf die externe Festplatte. Weil du kannst dich entscheiden, so entweder Laptop laden oder externe Festplatte dran. Eher unpraktisch.
Ja, aber du denkst falsch. Die Leute machen das auf ihre Time Capsule, die hängt ja im WLAN.
Ja,
und deswegen brauchen sie das nicht. Also. Ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es geil. Apple nimmt halt den USB-C-Standard, den es ja noch nicht lange gibt, und ist halt so einer der ersten, die das umsetzen und benutzen können. Und dafür muss man Apple auch einfach mal loben. Die haben es einfach, die haben auch den Arsch in der Hose, das einfach zu machen. Ja, alle anderen, weiß ich nicht, fangen jetzt vielleicht demnächst irgendwann mal an.
Das Chromebook Pixel ist jetzt auch quasi, kannst du so kaufen mit USB-C.
Okay.
Und chargen.
Genau.
Und zwei, also auf jeder Seite eins, damit du dich entscheiden kannst, von welcher Seite du lädst. Und nochmal zweimal USB-A dran. Das ist lustig auf jeden Fall.
Ja.
Weil das ist einfach so, also quasi so viel. Und dann hast du quasi ein Stecki auf der anderen Seite. Ja. Ich habe dazu auch ein exklusives Interview mit einem Apple-Engineer rausgesucht. Und das ist auf jeden Fall, kann man sich gut anschauen. Damit, dann hat man quasi mal ein bisschen Insight, wie Apple darauf gekommen ist, quasi, dass ein USB-Stecki genug für alle ist.
Einer genug für alle.
Ja.
Also, nochmal, genau, auf der einen Seite finde ich Apple halt echt total geil, weil sie sind einige, die machen das halt einfach, trauen sich das einfach zu sagen, okay, scheiß auf die ganz anderen Dinger, ja, selbst auf dieses Thunderbolt, was wir gerade, oder Thunderbolt 2, was wir bis vor kurzem in alle unsere MacBooks gebaut haben und als den neuen Standard auserkoren haben für schnelle Übertragung von Daten, scheiß drauf. Ist und alles nicht mehr wichtig. Die ganzen vielen Adapter, die ihr da bis vor kurzem gekauft habt, können alle wegschmeißen.
Aber neue Adapter kaufen direkt.
Genau. Das ist dann gleich der negative Punkt. Aber der positive Punkt, die machen es einfach, ja. Alle anderen würden sich es nicht trauen und würden halt irgendwie Legacy-Scheiß über Jahre, über Äonen irgendwie hinziehen und hätten halt nicht den Arsch in der Hose, sowas zu machen. Und Apple stellt sich halt einfach hin, machen wir. Ihr lebt damit oder kauft halt unseren Scheiß nicht.
Ja.
Also, da muss man sie halt für loben. Nur die haben das drauf, die ziehen es halt einfach durch und scheren sich einfach nicht drum, was die anderen sagen. Alle anderen würden sich da einfach einen in die Hose machen und hätten einfach nicht die Eier dazu. So, das ist der positive Part. Jetzt der negative Part. Was soll ich denn bitte mit nur einem Scheiß-Stecki? Ja, weißt du, es geht doch gar nicht. Du kannst nicht zwei USB-Sticks als der, also außer du machst halt wieder.
Kannst schon machen, siehst du ja.
Ja, genau. Da musst du halt erst irgendwie so einen Riesenhub mit dir rumtragen, wo dann irgendwie, wo aus diesem einen USB-C-Stecker dann alles, was du jemals noch brauchen könntest, nochmal rauskommt. So ein Dock, ja, das ist doch auch irgendwie blöd. Und wenn du dann Ladedings dran hast und das einzige USB-C-Dingsi, was mitkommt, dann kannst du halt erstmal nichts anderes ranstecken. Es gibt auch noch nicht viel Hardware dafür.
Ja.
Und gibt dann halt wieder zigtausend Adapter, die halt nicht irgendwie für billig China produziert irgendwie $2.90 kosten, sondern irgendwie wieder 59,80 Euro. Weil aber ist dadurch, ja, dass es, kann man sich ja leisten.
Ja, aber dadurch, dass es ja USB 3 Standard ist, kannst du es einfach billig aus China kaufen.
Ja, noch nicht, weil ist ja, na, also noch gibt's ja erstmal dann nur die teuren Sachen. Das dauert halt noch kurz.
Ja, das dauert jetzt
bis die
zwei
Produktion
Wochen
anläuft. Ja. Gut. Also ja, ich find's halt scheiße, dass sie nur einen reingebaut haben. Wenigstens zwei hätten sie sich ja mal irgendwie trauen können. Wäre auch
jeder
okay
Seite
gewesen.
Wäre schon okay gewesen.
Das wäre wenigstens ja verständlich vielleicht noch gewesen, ja. Also zumindest mein R hat ja jetzt wenigstens hier noch zwei USB, drei Ports, dann den Thunderbolt und dann noch den
DisplayPort
den,
oder so.
Ja, Thunderbolt ist ja DisplayPort auch.
Ach so, okay.
Ist ja eins. Und dann halt noch die Möglichkeit, eine Steckkarte rein, eine SD-Karte reinzustecken.
Ja.
Und selbst da wird es manchmal schon eng. Also gerade wenn ich hier irgendwie zwei Audio-Devices anstecken will oder einen USB-Stick und ein Audio-Device und Ladekabel braucht man ja auch. Und ja, okay. Kann man sagen, ja, dann kauf dir halt einen scheiß Hub oder kauf dir halt die ganzen Adapter. Auch da musst du dir für Ethernet musst du dann auch einen neuen Adapter suchen und das ist halt auch alles blöd.
Ja, also du brauchst für diese ganzen USB 3 C Adapter auf jeden Fall Adapter, genau. Weil ansonsten tut's halt nicht.
Ja.
Weil es gibt ja quasi keine Geräte, die USB-C Steckis gerade haben.
Ja, und du wirst halt für jeden Extrafall wieder einen brauchen. Also du wirst dann halt wieder einen für Display X brauchen, für Y, also auf HDMI, auf DisplayPort, auf VGA, auf USB ABCA3112, so dass du den wenigstens, dass du die wenigstens nehmen kannst. Dann, was weiß ich, auf Firewire vielleicht noch und dann noch einen auf SD-Karten-Slot und die kosten ja halt alle, wenn du die in Apple-Manier kaufst, dann halt alle nochmal $30, so wie es ja jetzt bis mit den Thunderbolt-Steckis auch war.
Ja. Tja. So ist es.
Ja,
aber ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, ich finde den Schritt zu USB-C richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wird passieren, dass sie anderen nachziehen. Ganz einfach. Und die machen es dann vielleicht nicht so, dass man nur einen USB-C-Stecki hat, sondern quasi alle. Oder, nee, zwei. Und zweimal USB-A, wo du dann die normalen Sachen reinstecken kannst. Und das wäre schon total geil. Weil ich finde, den Laptop über USB laden ist einfach der richtige Ansatz. Und das habe ich vor einem halben Jahr schon gesagt, wo wir quasi ja über die Specs geredet haben, dass man jetzt quasi 100 Watt durchs USB schicken kann.
Ja.
Und das ist einfach eine richtig geile Sache. Und also zum Beispiel, du hast irgendwie einen Laptop, ja, der ist quasi komplett voll und dann hast du einen anderen Laptop, der leer ist, dann kannst du einfach den einen Laptop mit dem anderen Laptop laden. Und ich meine, wie geil ist das denn bitte, ja? Andere Leute haben schon losgehasst und gesagt, ja, was ist, wenn mein Handy voll ist und mein Laptop leer, lädt dann mein Handy mein Laptop? Ich glaube, da kann man sich schon was überlegen, dass das halt nicht passiert. Oder man müsste mal die Specs ganz genau lesen, wie das da aussieht, ob es da verschiedene Profile gibt, die da bereitgestellt werden oder so. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine geile Sache und USB-C ist auch der richtige Ansatz, weil du kannst es nicht mehr falsch rum reinstecken. Und damit ist quasi alle
ja
USB-Probleme gelöst und es ist voll dünn und klein, ja, und es hält ja wohl auch ganz gut.
Also es ist echt schade, dass sie das mit USB 3 nicht schon gemacht haben, ja? Ja. Jetzt endlich mal, weil da hatten sie ja auf der B-Seite ja auch schon den Stecker geändert. Warum man es nicht da damals schon richtig gemacht hat, das ist mir auch schleierhaft. Jetzt hast du diese groben USB 3-Stecker und jetzt ein Jahr nachdem USB 3 oder gefühlt ein Jahr nachdem USB 3 endlich durch ist und auch an mehreren Stellen eingesetzt werden kann, ändern sie schon wieder den Stecki. Das ist halt auch blöd. Ja. Aber ja, es ist geil, dass du den jetzt in alle Richtungen reinstecken kannst und das funktioniert.
Und dass du da Sachen drüber laden kannst.
Ja.
Einfach geile Sache.
Ja,
weil
aber
ich muss ganz ehrlich sagen, ja.
Damn you, Apple, dass du da nur eins eingebaut hast. Also, wo ist ein fucking Problem da, auf beiden Seiten eins einzubauen? Ja, dann spart euch dann den scheiß Headphone noch. Oder von mir aus, der hätte es wahrscheinlich auch 3 mm in die andere Richtung noch gekonnt. Ach, ist doch ein Dreck.
Ja. Naja. Dafür ist jetzt voll leicht und viel leichter als das MacBook Air und hat einen kleineren Akku und einen schlechteren CPU, aber na gut. Kann nicht alles sagen. Aber wie gesagt, ich finde das einfach richtig geil von Apple und ich finde das Gerät nicht geil, aber ich finde den Move richtig, richtig gut und das ist genau der Richtige. Und deswegen kriegt Apple von mir ein Plus 1 und ein Like.
Warte mal, kann man das mal nochmal abspeichern? So, das kann man dann Felix in ein paar Jahren auch wieder um die Ohren hauen. Auch
kein Problem.
Schick doch mal einen E-Postbrief für in 20 Jahren.
Genau, mit dieser MP3-File, die man dann nicht mehr abspielen kann, weil es kein MP3 mehr gibt. Ja. Boah. Aber doch für Linux schon, weil es gibt ja für Linux alle alten Dinge immer. Genau, wie gesagt, Google hat das Chromebook Pixel, das neue, angekündigt, was einen größeren Akku hat, was ein i5 drin hat, was zwei USB-C, über die man dann auch laden kann, und zweimal USB-A drin hat und auch so ein Super Retina Hoch High Density Display drin und sieht eigentlich schon ganz schick aus. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich mir jetzt so eine Art von Laptop kaufen wollte, dann wäre das vielleicht ein guter Ansatz.
Ja. Oh ja.
Kostet $1,000 auch.
Und ja.
Stattliche Preis. Aber das MacBook kostet ja auch irgendwie 1000. Wie viel? 1000
mehr. Ja, 1200, glaube ich, der kleine, oder 299 und 599, also 1599, glaube ich, mit 512 Gigabyte SSD.
Ja, hier in dem Chromebook Pixel ist typisch so Tablet-Style, sind halt irgendwie dann nur 32 Gigabyte SSD drin, was halt nicht so richtig weit reicht.
Das ist
halt so dieses typische, so ja, ist wie ein Tablet.
Ja.
Weil Tablets brauchen ja keinen Platz, weil ja alles in der Cloud ist und diese ganze Quatsch ist halt kein echter Computer. Mhm. Dabei ist dieser Computer schon echt gut, aber naja, das ist ein scheiß Arsch-Shit von Google. So. Ja, genug gehasst. Haben wir zu guten Sachen. Hast du das mitbekommen? BBC hat den Microbit-Computer announced.
Nee.
Wo den sie da? An 1 Million Kinder, Schüler verschenken wollen.
Okay, ist das so wie One Laptop per Child oder was?
Nee, überhaupt nicht. Das ist mehr wie ein Arduino. Sieht ganz so aus. Es hat so ein paar LEDs drauf, es hat irgendwie zwei Knöpfe, es hat so große große Metallringe, wo man dann irgendwie Kabel reinstecken kann und kann man dann wohl programmieren und damit dann irgendwie tolle Sachen machen, damit die Kinder mehr Computer-Dinge machen oder so vielleicht. Mehr ja. Internet of Things, damit die Leute, damit die endlich nach China gehen können und dort denen mal zeigen können, wie es geht.
Ja, so, na gut. Mehr Computer-Dinge wäre auf jeden Fall gut.
Mehr gute Dinge von BBC. Aber das ist jetzt erstmal nur quasi vorgestellt. Das heißt, es ist alles noch gar nicht fertig, sondern sie sourcen gerade die Teile und wollen es dann irgendwie machen. Weiß gar nicht, dieses Jahr vielleicht noch rausbringen. Jedenfalls, ich find's gut. Und
okay.
Vielleicht ist ja auch ein Computer.
Und das geht kostenlos einfach so ab.
Genau, also das ist, sie haben das wohl schon mal gemacht in den 1980er Jahren, wo sie den BBC Micro Mikrocomputer rausgebracht haben, den sie an Classrooms quasi verteilt haben an Schüler und damit die da programmieren lernen.
Okay.
Und eine coole Sache, finde ich auf jeden Fall. Ist, glaube ich, noch gar nicht genau klar, was da für ein Chip drauf ist und wie viel Energie das jetzt hat, weil die vergleichen es mit Arduino und Raspberry Pi quasi, aber es sind zwei verschiedene Dinge und sie sollten sich entscheiden, was es denn jetzt bitte ist. Es hat auf jeden Fall kein HDMI, wo man es ein Display anstecken kann. Das heißt, würde ich sagen, eher ein Arduino.
Ja, also es hätte vielleicht noch ein USB-C sein sollen statt einem.
Genau, direkt, damit du damit dann dein Apple-Gerät laden kannst.
Ja. Vielleicht. Mhm. Einfach mal drauf da. Ja, aber coole Aktion. Sowas sollte mal unsere AD auch mal tun, aber. Die machen ja nur
also,
komische Sachen.
Also, Chip ist wohl ein Cortex-M0, das heißt, es ist so schon 32-Bit-Prozessor, aber ein relativ schwacher mit irgendwie 80 oder 100 paar noch was Megahertz. Also, das ist sowas, was typischerweise Mikrocontroller-Größe ist. diese, ich habe ja schon mal davon erzählt, von den ESP8266, diese WLAN-Serie-Teile, diese WLAN-Serie-Chips, die haben auch so einen Cortex-M0 drauf und kosten $2.50 aus China. Das heißt, das ist so typische Mikrocontroller-Geschwindigkeit quasi. Aber ist eine coole Sache und ich würde es auch cool finden, wenn unsere, ja, weiß nicht, was ist bei uns die BBC Arte oder so? Das ist ja eher französisch.
Nee. BBC ist das, was bei uns ARD/ZDF ist.
Okay. Na gut, dann sollte das mal unser öffentlich-rechtliches Fernsehen auch hinbekommen.
Ja, schön wär's.
Bitte sehr. Schön wär's. Also ich habe ja gehört, dass die, dass über die Rundfunkgebühren, oder wie heißen die jetzt, nicht Rundfunkgebühren, über
dieses Rundfunkbeitrag.
Rundfunkbeitrag, dass die da quasi zu viele Cash-Moneys gemacht haben mit, dass sie das jetzt senken müssen, den Beitrag?
Die haben ihn nichts gesenkt. Ab 1. April. Naja, ab 1. April ist weniger.
Ja gut, das ist ja noch nicht jetzt, das ist ja quasi in
In ein paar Tagen. Ja, aber ich musste den jetzt schon bezahlen. Du musst ja immer alle 3 Monate, also ich kriege ja immer einen Brief zugeschickt und musst du den ja immer für 3 Monate bezahlen. Und 2 Monate war jetzt noch der alte Preis und der dritte ist halt dann schon der neue.
Ja.
Also du musst immer in der Mitte von den 3 Monaten musst du immer bezahlen.
Ja. Ja, okay.
Ja, es sinkt irgendwie um ein paar Cent. Und es ist trotzdem, sie haben immer noch zu viel und müssen ihn noch weiter senken. Sie dürfen das Geld aber auch nicht verwenden, was da zu viel reinkommt. Also das kommt in irgendein Sperrkonto und wird dann halt, was weiß ich, damit gemacht.
Genau, wird dann gesperrt und dann, damit kann man dann wieder Gold kaufen.
Ja,
so. Genau. Voll praktisch.
Ja. Oder zumindest bezahlen, dass das Gold wieder nach Deutschland kommt oder so.
Genau. Wir können ja mal wieder fragen, ob sie unser Geld, unser Gold noch haben.
Ja, aber ich habe gelesen, sowohl Deutschland als auch die Niederlande haben Gold abgezogen.
Oh, oh.
Aus New York. Also einiges. Aber die New Yorker, die wie viel Gold die haben, melden die halt immer. Sie sagen zwar nicht von wem, aber wie viel sie haben. Ja. Und obwohl die so und so viele Tonnen abgezogen haben, haben die immer noch 30 zu viel. Also in New York. Entweder hat jemand 30 Tonnen Gold einfach neu hingepackt oder hat sich auf wundersame Weise irgendwie Gold vermehrt.
Oder sie haben irgendwelche, ich möchte jetzt nichts, quasi Zweite Weltkrieg und vielleicht haben sie noch irgendwas gefunden.
Da hinten nicht. In der Ecke verstaubte so ein bisschen Gold. Haben
komisch.
Wir jetzt mal dazu gerechnet.
Die haben auch so komische Formen. Na egal, wir können es einschmelzen. Kein Problem.
Genau, da war
das
was.
Ist nicht mehr klar, wo das Gold herkam.
Eingedingst im Gold. Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo das ganze Gold herkommt. Oh. Naja. Haben wir gefunden. Ja, gut.
War mitten da so ein paar Spinnenweben voll, aber. Indiana Jones ist auch vorbeigerannt.
Ja.
Das muss total legit sein.
Super legit einfach. Direkt neben den Aliens haben wir das ganze Gold gefunden.
Okay. Genau. Neben dem Wurmloch. Ja, so war das. Ungefähr so. Okay, dann kommen wir zum Laserfow.
Laserfow. Quasi, irgendwie waren alle News von mir, kann das sein?
Ja.
Gut, hast du dich vorbereitet, Ingo.
Ja.
Gut, hast du das gemacht.
Ja, aber natürlich. Ich lasse einfach andere für mich arbeiten.
Ja, ich sehe schon. Dabei kriege ich noch nicht mal Geld dafür. Das ist nicht in Ordnung. Ja,
das ist total gut.
Nicht in Ordnung.
Ich könnte nur sagen, dass Debian 8 bald rauskommt, aber das reden wir dann, wenn es rauskommt. Jetzt vorher bringt es nichts. Und dass Android 5.1 veröffentlicht ist.
Und was kann das jetzt? Hast du das schon auf irgendwo?
Nee. Du weißt doch, ich habe doch nur dieses Nexus 7, was sie irgendwie nur alle 30 Monate aktualisieren. Das hat doch letztens bei 5, ich habe doch 5 gerade mal irgendwie erst seit einem Monat. Das hat doch irgendwie 4 Monate gedauert, bis sie 5 veröffentlicht haben. Von daher werde ich 5.1 bei weitem nicht lange sehen. Aber es kann jetzt mit 2 SIM-Karten umgehen oder mit mehreren SIM-Karten richtig umgehen. Und kann High-Definition-Telefonie, was auch immer das bedeutet.
Oh, yes.
Ey, wow, hast du gehört? Meine Sprache ist total HD. Yo, du, echt?
Oh mein Gott.
Ja, also das ist jetzt total da drin.
Oh yes. Und was kann man damit jetzt anfangen?
Keine Ahnung.
Ach, das,
was dir das bringt. Also auf jeden Fall HD-Telefonie. Also glasklarer Klang sozusagen, wenn du den anderen reden hörst. So wie wir uns zwei jetzt hören, glasklar sozusagen.
Oh ja, yeah, glasklar.
Ja. Und total mehrere SIM-Karten. Ja. Habe ich jetzt meine News auch abgehandelt oder willst du noch mehr essen?
Ich weiß nicht. Vielleicht hast du noch irgendwelche ganz tollen, super. Ich
kann dir sagen, dass der Chrome der nächste jetzt nur noch ab Kernel 3.17 läuft.
Oh oh.
Und ja. Weil sie einen neuen Mechanismus benutzen, den T-Sync, und den gibt's halt erst seit 3.17. Das heißt, die ganzen Leute, die noch, weiß ich nicht, alte Ubuntu-Versionen einsetzen oder alte Debians, wahrscheinlich auch die, die demnächst
neue, also die, Debian, die auch das neue einsetzen. Debian installieren. Ja. Das ist dann quasi.
Wo sind wir? Was wird das neue Debian haben? Moment.
Bei
Debian.
Also
Jesse.
Nee, die neuen nehmen wir, also da ist ja immer ein relativ frischer
Kernel. Ja, das ist der frische Kernel, der vor einem Jahr aktuell war drin. Genau. Das ist alles total frisch bei denen. Warte mal, Kernel ist es nicht, ne? Das ist immer Image oder sowas. Wie heißt denn das Ding dann?
Ah, das, ja. Das kenn ich auch.
Das kennst du auch?
Ja. Nicht? Was, warum ist nochmal?
Um welcher Kernel in dem neuen drin ist. 3.
Normalerweise, wenn du Debian Testing bist, hast du ja immer quasi einen ganz frischen Kernel.
Ich finde nicht Linux Image. Welcher ist denn in Jesse drin?
Ich könnte.
Sagt er mir nichts found, not found.
Ich glaube, sobald quasi die Testing-Phase abgeschlossen ist, also sobald es quasi in den Stable reingeht, wird einfach der Kernel genommen, der da gerade aktuell war und der getestet wurde, oder?
Ja, also das ist.
Ist es schon gewesen?
Ja, der Freeze und alles ist doch schon lange her.
Ja, jetzt, aber warum keine Ahnung. Das stimmt, das ist der Debian, das ist alles ganz schön lange her.
Weezy.
Egal, wir finden es nicht, aber wir können es nachliefern. Der Ingo sucht es raus für die nächste Sendung.
Für die
da könnt ihr euch schon drauf freuen, wie der Ingo das dann rausgesucht hat.
Also in Backports von Weezy ist zum Beispiel 3.14 drin. Oh, hä?
3.14, oh, das reicht ja dann nicht mehr. Wenn man jetzt quasi.
Ja, und der Chat findet es auch wahrscheinlich nicht. Aber nee, das heißt auch,
gar nicht.
Das Paket heißt doch Linux Images. Linux Image.
Ja.
Warum findet dann das nicht?
Vielleicht heißt es einfach nur Linux.
Limit to.
Na gut, ich kenne das ja alles gar nicht. Weil ich hab ja so ein Fickelsystem.
3.16 ist drin.
3.16?
Mhm.
Oh, würde ich da jetzt mal sagen.
Ja, also in Jesse.
Kein Chrome für euch, müsst ihr doch Firefox benutzen.
Genau, also in, kann ich jetzt auch nochmal zeigen hier. Oder dann in den, also paste ich jetzt mal in den Chat und packe ich auch noch in die Show Notes. Ist nur der 3.16 drin. Also fürs nächste Jesse, was demnächst rauskommt, ja, gibt's dann demnächst kein Chrome mehr.
Jo. Oh nein, das ist ja echt. Stimmt, dann können, also doch, die können ja den alten Chrome noch nehmen, oder? Der noch zuletzt funktioniert hat oder so?
Ja, der Debian muss den halt immer backporten, die ganzen Sachen. Werden sie wahrscheinlich auch machen müssen.
Mhm.
So, also die ganzen Features backporten und halt Security-Sachen. So ist es halt dann leider.
Aber vielleicht wollen sie es, also vielleicht sagen die auch einfach Chrome, Burst,
fuck you.
Firefox.
Vielleicht ist ja auch gar Burst. Kein, genau, vielleicht ist ja, gar kein Chrome drin.
Ja, also der Firefox Chrome. Ist ja auf jeden Fall auch die Superhölle jetzt, quasi wegen diesem komischen Telefonica-Chat-Schlüssel. Also das heißt, Jesse, eigentlich kannst du nur noch einen Internet Explorer nehmen.
Also in Jesse ist Chromium 40 dabei. Der ist ja gar nicht so alt.
Ja gut, aber der ist dann ja alt, wenn es rauskommt, oder?
Ja, wir sind jetzt bei 41. Es geht noch.
Okay. No. Ja, aber der wird ja auch noch älter. Also das, wann ist die Testing-Phase, also die Freeze vorbei?
Ist alles schon vorbei. Alles das schon heißt vorbei.
Jetzt hast du quasi schon die Möglichkeit, das aktuelle Debian runterzuladen.
Du kannst Debian 8 natürlich schon installieren, aber der Release von Debian 8 ist noch nicht da. Aber so, sie haben im November war der Freeze, Ende Januar war, glaube ich, so der letzte, wenn immer noch böse Bugs, dann fliegen Sachen raus. Das hatte ich ja vor kurzem schon erwähnt, dass Roundcube zum Beispiel rausgeflogen ist und auch Pacemaker rausgeflogen ist, also Sachen, die wirklich in keinen Setups jemals vorhanden sein wird. So,
nee, Pacemaker braucht auch niemand.
Wer will schon Clusterzeug bauen? Kein Mensch.
Das macht man ja auch nicht mit so komischen Serversystemen.
Genau. Ja,
ist alles Cloud, Mann. Du machst das alles jetzt über einen Load Balancer und dann irgendwie dahinter 300 Millionen Computer.
Ja, genau. Das nehmen nur noch alle Cloud. Cloud. Jedenfalls wird es wahrscheinlich bald soweit sein und dann ist alles scheiße. So. Mhm. Gut. Habe ich jetzt meine News noch durchgebracht. Siehst du, sehr schön.
Schön. Siehst du, hattest du doch auch News.
Können wir jetzt endlich zum Lesefu kommen?
Zu den guten Sachen, ja. Mhm. Und zwar, ich habe rausgesucht den USB-Laptop-Killer. Oh. Und das ist schlimmer, als es sich anhört. Das muss man jetzt mal sagen, ja.
Nee, ich hab gedacht, du steckst da jetzt bei USB rein, der Laptop ist tot.
Genau, also nicht nur so ein bisschen tot, sondern der Plan ist quasi, du hast so einen USB-Stick und der sieht so ein ganz normaler USB-Stick aus. Und was passiert, wenn du ihn einsteckst, ist quasi, dass sich da Kondensatoren aufladen. Und sobald die vollgeladen sind, drückt der USB-Stick auf der quasi Rückseite, also durch den Minuspol, minus 111 Volt durch. Und dann fried es einfach deinen kompletten Computer. Und das ist eine geile Sache eigentlich. Also ich habe es rausgesucht, weil es ein kompletter Write-up ist, wo er auch beschrieben hat, wie er es prototyped hat und wie er es zusammengesteckt hat und so.
Und wie viele Rechner er dabei kaputt gemacht hat?
Also er erzählt quasi am Anfang so eine Geschichte, wie es quasi, wie er sich das so vorgestellt hat, dass einer irgendwie so einen USB-Stick findet mit 128 drauf und dann steckt er den in deinen Computer ein und dann quasi practice den super hart und dann macht er aus der 128 eine 129. Quasi für jeden gefrackten Computer. Und ist echt geil, weil nicht nur, also von der Idee her ist natürlich cool, aber es ist halt auch mal cool zu sehen, wie er das geprototyped hat und wie das Endprodukt dann wirklich aussieht. Und es sieht halt echt, echt geil aus, ja. Muss man ganz ehrlich mal sagen, das ist super professionell gemacht, dafür, dass du es quasi eigentlich nicht hernehmen kannst, weil du quasi damit Computer kaputt machst. Aber es ist echt, echt cool gemacht, auch so mit Mikrocontroller drauf, dass der quasi dann, sobald das vollgeladen ist, dass er dann quasi umschaltet und so. Schon echt cool. Und ja. Okay. Auf jeden Fall ein guter Read mit Bildern. Gewinn.
Viel Gewinn.
So. Gut. Mein zweiter Read für alle, die quasi mit Lua mal was gemacht haben, die werden es garantiert schon hergenommen haben, nämlich Metatables. Das ist ein Konstrukt, was so ein bisschen an JavaScript Prototypes erinnert, aber noch mehr Möglichkeiten eigentlich bereitstellt. Also es ist so quasi die Idee, dass wenn bestimmte Dinge mit einer Table, in Lua ist quasi alles, also so ein Objekt, gemacht werden, dann feuern bestimmte Events, die du mit dieser Metatable festlegen kannst. Zum Beispiel kannst du sagen, okay, wenn ein Key gelesen wird, der aber noch nicht in der Table drin ist, dann kannst du eine bestimmte Sache machen. Oder wenn ein Key geschrieben wird, der noch nicht da drin ist. Und das ganze Konstrukt, diese Metatables, ist sehr, sehr eigentlich total einfach und total easy zu verstehen. Das erinnert so ein bisschen an die diese Special Function, diese Unterstrich-Unterstrich Functions.
Keine
Aber Ahnung. Es ist noch viel, viel einfacher, weil du dafür nicht erst eine Klasse brauchst, sondern quasi direkt, quasi zu jedem Dictionary, zu jeder Table kannst du das quasi mit dranhängen und dann hat die auf einmal Magic. Es ist super easy, aber auch super, super geil. Das war quasi womit ich mich die Woche rumgeschlagen habe, beziehungsweise in meiner Freizeit, weil es so ein einfaches Konstrukt ist, aber so viel Power quasi über die Programmiersprache gibt, wollte ich bloß mal quasi ansprechen, dass es eine coole Sache ist, wenn man allgemein mit so Prototyping und so dynamischen Programmiersprachen rummacht, dass man sich auch mal die anschaut, wie das in Lua gelöst ist. Ich habe hier keinen guten Link gefunden, ich habe quasi einfach einen zum Lua-Users wie zu den Metatable-Events gemacht. Aber das ist eigentlich voll cool, wie von der Idee her so einfache Sache so viel Power über eine Programmiersprache quasi dir die Möglichkeiten gibt. So. Genau, das Lua Metatable für alle, die mal was mit Lua machen wollen, besonders im Embedded-Bereich oder in Programmiersprachen, in Game Engines oder wo auch immer das Zeug halt immer benutzt wird.
Genau, oder die unter coole die Sachen. Mönche gehen wollen, oder wie war das? War das nicht so eine christliche Programmiersprache?
Ja, genau. Christliche Programmiersprache, jetzt gerade in der Version 5.2 ist aktuell, beziehungsweise neu, 5.1 ist die letzte Stable und sowas. Aber es geht quasi voran und es ist echt erstaunlich, weil man davon halt eigentlich nicht so viel hört, aber es ist überall. Und alle finden es geil.
Alle finden es geil. Geil finden wir auch alle HTTP 2.
Echt?
Ja. Also Version 2 endlich mal. Ja, du bist schon bei 5. Hier sind wir erst bei 2. Oh. Und ich habe einen Blogpost verlinkt, den ihr euch mal durchlesen könnt. Da geht es halt um SSL in HTTP 2, nämlich dass das eigentlich gar nicht zwingend erforderlich ist.
Das heißt, dass du auch plain schreiben kannst, oder?
Ja, genau, du könntest auch unverschlüsselt machen. Aber es ist halt so, dass Firefox und Chrome gesagt haben, wir machen HTTP 2, aber nur über SSL, also über TLS. Ja. Und warum es nicht zwingend vorgeschrieben ist in HTTP, hat er da mal so aufgeschrieben, was sich das Gremium bei seinen langen Diskussionen da so gedacht hat oder auch nicht. Mhm. Und wie der aktuelle Stand ist. Und wie gesagt, es ist zwar so, dass so HTTP, dass es auch standardisiert ist über Klartext quasi, aber zurzeit ist so, dass Chrome und Firefox, die das ja jetzt schon eingebaut haben oder noch einbauen, es halt nur über TLS sprechen werden.
Ja. Okay.
Und die Gründe dafür dagegen.
Sprechen die das über TLS oder ist das quasi Teil von dem Protokoll? Ich habe das nie so wirklich verstanden, also nie richtig angeschaut einfach.
Ja, also TLS ist ein Standard, HTTP2 ist ein Standard und das vermixt zusammen. Also
vermixt zusammen oder wirklich übereinander, so wie es jetzt quasi mit HTTP 1.1 auch schon ist?
Wahrscheinlich genauso, wie es bei 1.1 auch ist, aber ich kann das dir nicht genau sagen.
Mhm. Na gut.
Most existing servers speak HTTP 2 over TLS, also.
Mhm.
Ja.
Okay. Aber ich finde es auch eine gute Sache, dass quasi das auch für Plaintext gespeckt ist, weil er beschreibt da unten auch, warum man vielleicht nicht unbedingt TLS haben will.
Ja, und, ja, genau, also was die Standardisierungsgruppe sich da so überlegt hat. Aber ja, im Endeffekt, wenn es dir keinen Browser macht, dann ja, das ist schön, dass es auch ohne TLS standardisiert ist, aber es bringt halt nichts, ne?
Ja, weil doch, klar, die Browser können die Browsers dann gar nicht mehr.
Die Browser können es nicht. Die machen kein HTTP 2 ohne Verschlüsselung.
Okay.
Wenn, also, dann musst du halt einen Fallback auf HTTP machen. Das kannst du ja immer noch tun.
Okay, alles klar. Weil, genau, hier steht ja, Think of the Little Ones, das ist genau dieses Ding, was so dieses,
ja, aber
Internet of Things, $2.50 Mikrocontroller und dann soll der TLS sprechen und dann braucht er eine fucking zwei Sekunden oder 5 Sekunden nur, um den fucking Handshake zu machen. Bisschen shit. Besonders, wenn er alle 10 Sekunden irgendwas abschießen soll. Also quasi die ganze Zeit beschäftigt, irgendwie Mathe, ja, zu rechnen.
Dann mach halt darüber kein HTTP, sondern mach was anderes. Und mach kein HTTP 2. Mach halt was anderes drüber.
Ja, doch, HTTP 2, genau, weil die, bloß weil die Browsers nicht können, heißt ja nicht, dass die HTTP-Servers nicht können.
Ja, aber dann kannst du dir auch, klar, was ist, dann kannst du gleich TCP durchjagen und denkst, halt,
nee, TCP, Protokoll. Nee, TCP, du hast ja immer Protokolle obendrauf auf Sachen, weil die davor halt zu wenig standardisiert sind, quasi. Und dann hast du quasi, so TCP und wenn du ein TCP auf der anderen Seite hast, dann musst du dir da vorher den Krepel antun, damit du dir dein eigenes Protokoll spezifizierst und keine Ahnung was, weil was du am Ende dann wieder machst,
sprichst du alles schicken über Netcat. Also
ja, richtig, und dann brauchst du auf der anderen Seite einen Netcat-Server, den du wieder selber gebaut hast, was ja auch wohl voll der Shit ist. Und dann musst du aufpassen, was passiert, wenn die Verbindung abreißt, was passiert, wenn die Pakete zu groß sind, was passiert mit den ganzen anderen tausend Sachen. Und
aber deswegen diese hast du ein Protokoll darüber. Mikrocontroller werden in 2 Jahren auch wieder gar nicht mehr so klein sein, dass es irgendwie tatsächlich TLS-Probleme machen würde. Aber gut. Das löst sich halt von
allein, aber das Problem. Meinst du, dass es, also das Problem,
ja, ich meine, okay, jetzt gibt es da halt noch ewig viele Milliarden Geräte, die das nicht können, aber ja, also die Telefone heutzutage sind ja auch so schnell geworden, dass es...
Die konnten früher auch schon TLS übrigens.
Ja, naja.
Sogar also dein Nokia-Shitphone konnte TLS, auf jeden Fall.
Guck, also das einzige Nokia, was ich hatte, war ja tatsächlich schon Symbian, das konnte das garantiert, aber die davor konnten keine Verschlüsselung in der Art. Also mein allererstes, naja, vielleicht das GSM-Phone, weiß ich nicht, die A, was weiß ich, 2, 3 Verschlüsselung, aber hey, trotzdem waren die Phones ja das echt lame. Das hat das Spaceman gemacht,
oder?
Ja.
Das hat gar nicht sehr zu viel gesagt.
Genau, die waren ja echt lame und konnten nix, also von daher.
Ja.
Ich finde, es ist ein Problem, was lösbar ist. Und es ist schon gut, dass HTTP 2 halt nur verschlüsselt ist.
Für die Browser wenigstens, ja.
Ja.
Ja, und dann können ja auch HTTP 1.1 sprechen, das ist ja auch alles kein Ding. Das geht ja nicht weg, nur weil HTTP 2 da ist. Das ist ja die gute Sache.
Ja. Wird auch mehrere Jahrzehnte sicher nicht weggehen. Aber
dann Port jetzt? Wie ist das?
Nö. Ganz normal. Noch? Ja, ist, genau. Wenn der HTTP-Server auf der anderen Seite HTTP 2 sprechen kann und dein Browser es auch kann, dann machen die es über HTTP 2.
Das heißt, am Anfang ist dann so ein quasi, was kannst du denn, Handshake oder wie funktioniert das? Wie ist das gespeckt?
Ja. Das, ja, also ich meine, jetzt bei Speedy war es ja auch schon so, dass sie das untereinander irgendwie mitgekriegt haben. Der wird.
Okay. Ja.
Müsste man. Also da wird beim ersten Verbindungsaufbau wird es garantiert über irgendeinen Flag wird es schon gesagt, dass der HTTP 2 dann wahrscheinlich kann. Aber wie genau, weiß ich auch nicht.
Oh, na gut.
Dann müsste man sich da nochmal genauer einlesen. Aber das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte halt, weil wir auch schon mal drüber geredet hatten, ich glaube bei Speedy war es auch so, dass TLS quasi mitkommt, also dass Verschlüsselung mitkommt.
Ja.
Und mir war das gar nicht so klar, dass es in HTTP 2 gar nicht definitiv vorgesehen ist, also dass es Pflicht ist. Und deswegen der Artikel, um mal zu lesen, wie der aktuelle Stand ist.
und was halt so die Pros und Cons sind. Jo.
Ja.
Könnt ihr euch mal durchlesen. Gut, Mimimi.
Mimimi. So. Ich zieh mal das eine weg, ich mach das eine Mimimi. Okay, ich habe schon darüber geredet, wie awesome Lua ist und dass es quasi alles kann und das total easy ist und alles haben wollen. Und dann kommt man quasi auf die Idee, okay, ich möchte jetzt was. Ich möchte das quasi in eine Datei packen und dann habe ich die Möglichkeit, quasi das für andere Sachen zu benutzen. Quasi so eine Library, ja. Das ist so die Idee, die man dann bekommt. Und dann merkt man, holy shit, es ist gar nicht irgendwie klar, wie eigentlich diese Module überhaupt aussehen sollen. Also du weißt, du hast einen Require, damit du dann quasi andere Dateien anziehen kannst und die dann hernehmen kannst. Aber wie dann so ein Modul überhaupt aussehen soll, was da passieren soll, was da zurückgegeben werden soll, ist nur relativ lose gespeckt, so wie die Sprache halt selber auch ist. Also du hast so ein prototypenbasiertes System. Und du musst dich halt dann entscheiden, wie dann quasi deine Rückgabe aussehen soll und wie diese Sachen verwendet werden sollen. Und es gibt da halt quasi so viele Möglichkeiten, das zu lösen, das ist einfach kein Spaß. Also.
Okay.
Hab dann quasi geschaut, okay, du kannst natürlich erstmal, also bei Lua ist ja alles, wenn du es nicht explizit sagst, ist ja alles global. Das heißt, du musst auf jeden Fall darauf aufpassen, dass du alles lokal machst, damit du dein Modul dann quasi gecaptet hast. Du hast halt diese Scopes, diese Module Scopes, wo du dann sagen kannst, okay, alles, was hier jetzt lokal ist, kann dieses eine Modul halt sehen. Und die Sachen, die ich dann rausgeben möchte, die return ich dann quasi in einer Table ganz am Ende und sage dann, okay, die Funktionen heißen alle so und die kann man dann von außen benutzen. Aber wie dieses quasi Return quasi gemacht wird, gibt da halt einfach so viele Möglichkeiten. Das ist echt, echt, echt anstrengend. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, was jetzt der richtige Weg ist. Also wie man jetzt als moderner Lua-Entwickler wie man jetzt dieses Problem löst.
Mhm.
Also du hast als was ganz Neues hast du quasi die Möglichkeit, deinen eigenen Scope, deinen globalen Scope lokal einzuschränken, in wieder auch ein Dictionary rein, was dann sagst, okay, das ist jetzt mal ein globaler Scope und das kannst du dann da zusammenwurschteln und dann zurückgeben. Dann hast du die Möglichkeit, quasi alles lokal zu machen, dann hast du die Möglichkeit, quasi direkt an ein Objekt deine ganze Funktion ranzuhängen und das dann zu returnen. Und ja, du kannst halt eins von diesen ganzen Dingen machen und die sind alle richtig.
Okay.
Ja, also ich bin bin ich halt ein bisschen von Python auch wieder verkrepelt, weil in Python ist es klar, wie du deine Module auszusehen haben und wie du dein Zeug benutzt.
Ja. Also Lua lässt dir da mehr Freiheiten, aber dadurch
mehr Freiheiten, genau.
Dadurch auch mehr Probleme eventuell.
Ja, mehr Möglichkeiten. Also muss ich halt entscheiden. Und entscheiden zackt einfach. Und genauso diese ganze Klassenkram quasi. Du hast ja keine echten Klassen in Lua, sondern du hast nur Prototypen, du hast quasi alles prototypenbasiert und dann hast du auch wieder die Möglichkeit, okay, mache ich jetzt ein Dictionary, wo quasi die Funktionen exposed sind oder mache ich jetzt irgendwie, benutze ich diese Meta-Tables, um meine Klassen zu definieren oder benutze ich halt irgendwas und du hast alle Möglichkeiten, alle sind richtig.
Gut.
Ja. Wow. Also das ist mein Mimimi. Es gibt auch relativ viele Aufschriebe, was man jetzt gerade so hernimmt, aber was jetzt das ganz aktuell ist, was alle haben wollen, keine Ahnung. Shit, do I know. Ja, genau, das ist mein Mimimi für heute.
Gut.
Und Ingo, was ist deins?
Ich hab keins.
Du hast nicht geweint?
Die ganze nicht. Woche nicht? Irgendwie, oder ich hab's mir nicht, es war nicht einprägend genug, so dass ich da jetzt tief rumheulen könnte. Also, es gab zwar einige Rückschläge, aber nicht...
einige Rückschläge.
Ja, aber doch war die Woche eher positiv, deswegen habe ich jetzt nichts zu heulen.
Oh, das ist ja auch schön. Dann machen wir was ganz positiv.
Ja. Von daher, diese Woche nichts, aber unser Asien-Experte war wieder einkaufen.
Ich war einkaufen. Ich habe gedacht, dass ich, ich habe gedacht, ich brauche einen Logic Analyzer und deswegen muss ich den jetzt kaufen. Und dann habe ich geschaut, was es so gibt. Und dann gibt es einen, der, also wenn du sowas in Deutschland oder so kaufen würdest, dann ist es einfach so unendlich teuer. Kostet ein Logic Analyzer mit irgendwie, mit ein paar Megahertz, kostet halt einfach irgendwie 50 oder 60 Euro. Und in China gibt es die Dinge halt einfach für $7.30 oder für $6.90 oder so.
Und das, obwohl es dann trotzdem noch mit dem Schiff hier rüber muss.
Das ist krass, oder? Wenn man sich das überlegt, dass, wo das herkommt und das ist einfach so abgefahren.
Ja.
Und das ist, irgendwann werden wir sagen, damals. Als wir noch Zeug billig in China eingekauft haben und Shipping einfach nichts gekostet hat, weil die Deutsche Post es verkackt hat vor 40 Jahren oder 50. War noch immer sie die Verträge mit der mit China Post quasi geregelt haben. Ja. Und super geil. Und die Leute sagen wohl, also das Internet sagt, das ist ein cooles Teil, weil da wohl auch Software funktioniert, die von woanders herkommt. Das heißt, ist wohl eine coole Sache. Jetzt wollte ich noch mal kurz so Premium-Software, Hardware, Logic Analyzer, wenn man den quasi kaufen will, zeigen. Und das ist quasi, wenn man das hier aus Toyerland, quasi aus den USA direkt kaufen will, kostet dann $150. Super. Aber das ist auch auch geiler Scheiß. Und,
ja, stimmt. Es ist total geiler Scheiß.
Es ist krass. Es, die Software ist sogar für Linux quasi eine echt geile Sache. Also der hat 24 Megahertz auch und überraschenderweise. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo das herkommt oder ob die Sachen kompatibel sind.
Ist es auf jeden Fall wert.
Ja, ist auf jeden Fall wert. Also ich weiß auch nicht, ob dieser China Logic Analyzer und dieses andere Teil vielleicht aus Versehen kompatibel ist mit der Software.
Mhm. Sie kommen alle aus China. Garantiert.
Kommt alles aus China. Jedenfalls,
das eine Sache. Vom Laster und das andere
zum Software-Laster.
Ja, genau.
Geil. Nee, also krasse Sache auf jeden Fall, dass alles so billig aus China ist. So, wollte ich jetzt auch mal wieder sagen. Weil ich finde, es wird zu wenig gesagt. Und die Leute kaufen zu wenig aus China ein. Unterstützt die deutsche Wirtschaft. Die russische Planwirtschaft.
Genau, unterstützt unser Heimatland.
Ja. Unterstützt Volgograd, indem ihr hier lokal eure teuren Sachen einkauft. Aber wahrscheinlich findet ihr das ja auch gar nicht.
Ja, wobei man auch einfach über die Grenze laufen kann nach China und dann da
und
die Sachen
abholt. Und wenn zu viele Sachen aus China bestellen, dann ist es bestimmt auch irgendwann...
Da wird's teurer.
Wird immer nur billiger, shit.
Nee, es wird teurer.
Meinst du, wird teurer?
Ja.
Krass.
Und dann können die sich da alle mehr leisten und dann gehen die nicht mehr billig produzieren.
Ja. Aber wenn wir nichts mehr von denen einkaufen, dann wird's doch wieder billiger, oder?
Wir werden sehen.
Also.
Wir werden sehen. Schreib auch das an dein zukünftiges Ich und wir werden in 20 Jahren...
In meinen E-Postbrief werde ich das reinschreiben. Ja. Ich sagen... Und kaufst du immer noch so viel in China ein? Ich wette, es geht nicht mehr. Haha.
You're doomed.
Lol.
Gut.
Gute Sache auf jeden Fall. Also, wie gesagt, in China einkaufen ist Gewinn. Auch wenn es ein bisschen länger braucht, bis da ist. Und sich halt ein bisschen gedulden. Ist wie Weihnachten.
Ist ein bisschen komisch. Einkaufen, in China einkaufen ist Gewinn. Nee, eigentlich ist es Geld ausgeben.
Nee. Also ja.
Doch. Ja.
Schon.
Genau.
Aber
Einkauf macht dich reich.
Das ist so billig, dass du es dir gar nicht leisten kannst, es nicht zu kaufen, ja?
Aha.
So billig.
Ja, klar. Ja, ja.
Nee. Du wirst uns schon was vom Pferd erzählen hier.
Was? Sowas kann ich doch.
Pferde. Gott.
Pferde. Genau, außerdem Pferde.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Am besten gar nicht. Wir lassen es einfach.
Pferde.
Und sagen, wir wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Kurze Sendung heute.
Ja, reicht ja auch.
Achso, soll ich noch was sagen? Lass dich nicht überwachen. Das sagt der Flydemo, ne?
Habt Spaß. Am Gerät.
Am Gerät. Computer-Dinge. Und, okay. Und mehr Programmiersprachen.
Internet. Lernen. Lua.
So. Lua. Nein, noch nicht mal Lua, sondern lernt eine Programmiersprache.
Genau.
In diesem Jahr oder zwei. Nee, lernt eine reicht schon. Eine neue Programmiersprache ist eine coole Sache. Hat man immer was von. Oder auch nicht. Oder man weiß, dass andere Sachen scheiße sind.
Aber lernt eine, die es auch in 20 Jahren noch gibt. Also setzt einen E-Postbrief auf.
Genau, setzt einen E-Postbrief auf. Den kann man bestimmt auch mit Lua-Skripten schauen.
Oh, auf jeden Fall. Skriptet mit Lua einen E-Postbrief, der euch in 20 Jahren erreicht. Aufgabe für nächste Woche. Und bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao.
So schön.